Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Trump was a failure on healthcare.
Hundreds of thousands of black Americans lost healthcare insurance. That is outrageous.
And if he's president again, he would cancel insurance for millions more of us.
We cannot go back. President Biden and Vice President Harris have lowered healthcare premiums and expanded coverage for black families. They also capped the price of insulin at $35. Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden, candidate for president, and I approve this message.
Paid for by Biden for President.
Life needs more Cedar Point, and that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.
Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Mein Name ist Lars und wie immer, wenn ihr meine Stimme hört, wisst ihr, dass Sarom nicht da ist und ich einen Gast des VfB Oldenburg bei mir habe. Heute freuen wir uns auf Leon Deichmann. Hi Leon.
Ja, moin. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. Ich muss immer am Anfang, ich habe diesen Drang, wenn es Montagmorgen, jetzt ist es Montagmittag, gestern Nachmittag 3-1 bei Holstein Kiel gewonnen, bevor wir ins eigentliche Gespräch einsteigen. Gut verkraftet das Spiel, ich meine, gewonnen ohnehin gutes Gefühl, aber ich war tatsächlich diesmal nur am Stream dabei, es sah irgendwie anstrengend aus auf dem Platz bei dem Wetter. Ich weiß nicht, wie war dein Gefühl?
Ja, anstrengend war es auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel Energie auf den Platz gelassen. Wir haben eine gute Einstellung gehabt, sehr viel Mentalität und mussten auch an sich viel hinterherlaufen, auch ab und zu, weil Holstein Kiel natürlich, wenn wie immer in U23-Mannschaften etwas mehr Ballbesitz haben, so in der zweiten Halbzeit vor allem. Aber ja, wir haben es, glaube ich, sehr, sehr gut kämpferisch und auch läuferisch gute Werte, glaube ich, gehabt. Und ja, freut uns, dass wir uns da irgendwie belohnen konnten. Endlich mal mit einem Sieg auch auswärts. Und ja, freuen wir uns drüber.
Da muss ich, bevor wir wirklich in das Normale einmal einhaken, die Werte, die du gerade angesprochen hast, habt ihr die direkt sonntags abends irgendwo vorliegen oder montags morgens? Oder ist das jetzt einfach was du so aus dem Gefühl heraus sagst?
Nee, also ich habe sie noch nicht gesehen, aber so in anderen Spielen auch sind es immer eigentlich relativ gute Laufwerte, die wir haben, aber die sind dann ja meistens montags, können wir fragen, ob er mal die Werte rüberschicken kann, dann schickt er die einzeln zu und so sieht man dann immer, was man gelaufen ist oder wie viel man investiert hat.
Auf wie viele Kilometer kommst du so im Schnitt? Als Innenverteidiger ist man meist nicht der am meisten laufen muss, oder irre ich mich, aber...
Ja, ich sag mal, dem Spielsystem, was wir die letzten zwei Spiele hatten oder die davor, vor dem Holstein Kiel, war es ja relativ, dass wir mit den Innenverteidigungen sehr weit rausgeschoben sind, auch auf die 6 raus. Und da waren wir dann so bei 11,5 bis 11,6, 11,7 ungefähr.
Ja, okay. Das ist in der dritten Kreisklasse anders, sagen wir es mal so.
Ein bisschen hin und her schieben, dann ist das schon mal was anderes.
Ja. Nee, aber... tatsächlich 11,5 hätte ich jetzt gar nicht unbedingt gedacht. So ungefähr hat man natürlich eine Ahnung, beziehungsweise kennt es ja auch die verschiedenen Statistiken aus dem Profibereich, aber ja, kommt dann doch einiges zusammen, was in den Knochen steckt, ne? Ist das was, was montags noch in den Knochen drin ist, oder bist du so fit, dass du sagst, ein Spiel stecke ich weg, eine Nacht reicht?
Nee, tatsächlich nicht mehr. Also mit 27 wacht man Montag schon mal auf und sagt, oh.
Jetzt sag nicht mit 27, bist du alt.
Nee, aber ich sag mit 19, 20 wäre ich nächsten Tag aufgesprungen, wäre frisch gewesen.
Ja.
Jetzt aber meistens ist es so, dass nicht am Tag danach die Beine schwer sind, sondern dem zweiten Tag danach, wo man es dann schon deutlich mehr merkt als direkt nach dem Spiel.
Ach guck. Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, Nico Kniestock hat genau das Gleiche hier auch schon mal gesagt, als ich die ähnliche Frage gestellt habe. Der war, glaube ich, montags morgens um 10 Uhr oder so hier und deswegen, musste ich sie auch loswerden. Ja, Leon, wir haben gerade ganz kurz schon drüber gesprochen. Unser klassischer Fahrplan hier in unserem Podcast ist, dass wir am Anfang mit so einer kleinen Schnellfragerunde einsteigen, bevor wir über deine eigene Laufbahn sprechen und dann natürlich über die Situation beim VfB Oldenburg. Das sind 10 Entweder-Oder-Fragen. Du hast mir verraten, du hast schon mal reingehört im Podcast, beziehungsweise auch schon häufiger. Deswegen weißt du, was auf dich zukommt. Ich persönlich nenne es heute so ein bisschen in Hamburg Spezial, weil du kommst aus Blankenese, ne?
Ja, aus Isarbrook.
Aus Isarbrook, bist auf jeden Fall Hamburger Jung, ich glaube, das darf man sagen. Ja. Ne? Eltern wohnen auch nach wie vor in Hamburg, ne?
Ja, im Elternhaus weiterhin.
Deswegen wird es etwas norddeutsch in dieser Schnellfragerunde. Ich fange mal ganz, ganz, ganz kurz an. Das sind immer 5 private Fragen und 5 aus dem Fußballbereich. Ja. Moin oder Moin Moin?
Tatsächlich sage ich immer Moin. Also Moin Moin ist natürlich Hamburg an sich so, aber ich sage meistens Moin.
Ja, okay. Du bist Innenverteidiger, auch das ist so ein bisschen Klassiker, dass ich mir da 2 aus deinem Positionsbereich raussuche. Mhm. Ich habe mir mal 2 rausgesucht, die immer nebeneinander gespielt haben, zumindest in der Nationalmannschaft. Karl Puyol oder Sergio Ramos?
Sergio Ramos.
Warum?
Vor allem, ja, ich habe so ein, wenn man auch mal seine Doku angeguckt hat, sieht man, was der investiert hat, um da zu sein, wo er ist. Und das, ja, beeindruckt dann mich auch schon, wenn man sieht, ja, wo man angefangen hat und wo man am Ende jetzt endet. Und er ist ja immer noch aktiv mit seinen, ich glaube, 37 müsste er jetzt sein.
Ja, auf jeden Fall Ende 30,
ja. Und ist immer noch topfit und ja, deswegen.
Da darf man mit 27 nicht jammern, dass noch was in den Knochen steckt.
Nee, deswegen, da sind noch ein paar Jahre im Tank auf jeden Fall.
Interessant, dass du auch da eine Doku gesehen hast. Ich habe das Gefühl, ihr seid alles Doku-Gucker. Ich höre mal, ich habe die und die Doku gesehen. Sind schon angesagt, ne?
Ja, tatsächlich schaue ich sehr gerne Dokus. Im Urlaub dann auch mal die Bücher an sich, die Biografien. Mhm. Ja, schaue ich schon mal, was die so alles machen.
Ja. Geht munter weiter mit unserem Hamburg-Spezial. Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Franzbrötchen, tatsächlich. Es gibt das Franzbrötchen bei Hansebäcker Junge, ist mein persönliches Highlight in Hamburg. Also fürs Franzbrötchen. Fischbrötchen, ja, esse ich auch ab und zu, aber da bin ich eher Richtung Küste oben in Grömitz. Da esse ich sehr, sehr gerne ein Fischbrötchen, schmeckt mir gut, aber in Hamburg ist mein Franzbrötchen Favorit.
Tor selbst schießen oder eines verhindern? Ich weiß, ich frage einen Verteidiger, aber ich frage sie trotzdem.
Ganz klar verhindern. Ich bin jetzt auch nicht so bekannt, dass ich unbedingt sehr, sehr viele Tore in einer Saison schieße.
Da kommen wir später nochmal zu. Das habe ich hier durchaus in meinem Plan stehen, darüber mal zu sprechen.
Ja, nee, ich freue mich, wenn wir zu Null spielen und jemand anders vorne die Tore machen kann.
Schanze oder Kiez?
Ich würde sagen Kiez, obwohl ich mittlerweile die Schanze auch lieben gelernt habe, war jetzt des Öfteren im Sommer dann auch vor allem auf der Schanze, aber mittlerweile ist es ja, bin ich schon länger hier in Oldenburg, sodass man dann, wenn man mal in Hamburg ist, ja, noch andere Gegenden nicht immer nur auf der Schanze rumhängt.
Ja, jetzt kommt die einzige sportliche Frage mit Hamburg-Bezug und die ist wirklich nicht sehr kreativ, aber sie muss ja kommen, St. Pauli oder der HSV?
Ganz klar der HSV. Ja, schönen Gruß raus auch unsere Pauli-Fraktion in der Kabine.
Ja.
Und auch an unsere HSV-Fraktion, da ist manchmal ganz lustig in der Kabine, so ein paar Sprüche werden natürlich gedrückt. Also wenn man ja 9 Jahre für den Verein, für den HSV gespielt hat, so, dann nimmt man auch irgendwo was mit, Sympathien und ja. Deswegen ist für mich der HSV da an erster Stelle.
Da muss ich auch einhaken. St. Pauli-Fraktion habe ich sofort natürlich im Kopf. Da haben wir auch schon mal einen größeren Text zu gehabt. Ihr habt mit, oh, jetzt werde ich welche vergessen, Johnny Peitzmeier, Christopher Buchtmann, auch Orel Lubongo,
ja.
Sebastian Schachten selbst als sportlicher Leiter auch. Wer noch? Auf jeden Fall sehr viele St. Paulianer. Wen habt ihr denn alles vom HSV, wenn du sagst Hamburger Fraktion, die früher mal beim HSV gespielt
haben? Nee, nicht gespielt, aber Sympathien für den
Ach so,
Verein
okay.
haben. Da, ja. Vor allem mit Linus Schäfer.
Ja, okay.
Haben wir da einen, der für den HSV die Daumen drückt. Und ja, ich glaube, wir beide sind da so, ja, ich als Hamburger und er als HSV-Fan.
Ja, ich muss natürlich schöne Grüße an Sarum an dieser Stelle.
Ja, genau.
Das kann ich nicht lassen. ja, wir müssen gleich nochmal kurz über den HSV sprechen, von daher halte ich mich da jetzt nochmal relativ kurz. Wir sind ja noch in der Schnellfragerunde. Jetzt, Achtung, jetzt geht's im Privaten. Völliger Wechsel und ich stelle einfach die Frage, es kann auch sein, dass du nichts davon guckst. Bachelor oder Temptation Island?
Tatsächlich gucke ich beides.
Guck, Treffer.
Treffer, ja. tatsächlich als letztes den Bachelor geschaut, weil er ja jetzt lief.
Ja.
Gestern mitbekommen, dass Temptation Island, die neue Folge, auch schon wieder draußen ist von Johnny, mein Sitznachbar im Bus, der die da angeschaut hat.
Ja.
So weiß ich, was ich als nächstes mache.
Ah ja, okay, da haben wir doch schon wieder Einblicke in den Bus bekommen, was da so gemacht wird, okay. Die letzte sportliche Frage, wobei es kommt noch der Klassiker hinten raus. Welcher VfB-Sieg war schöner? 2-0 bei Dynamo Berlin im Relegationshinspiel oder 5-0 im Landespokal beim SV Meppen?
Das 2-0 in Berlin. Also,
weil es einfach wichtiger war?
Oder? Ja, von der Bedeutung her, von ja, wir sind da hingefahren, einfach zu schauen, wir haben eine super Saison gespielt, ohne Druck auch irgendwie da frei aufspielen zu können. Und damit ein 2-0 dann wegzufahren, war natürlich schon ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
Da muss ich, auch da muss ich einmal nachhaken. Habt ihr wirklich da ohne Druck für euch damals gefühlt aufgespielt, weil die Saison so gut gelaufen ist? Oder weil ich meine, viel mehr Druck als ein Playoff-Hin- und Rückspiel um den Aufstieg gibt's ja nicht.
Ja, man muss ja sehen, wo wir hergekommen sind. Ne? Ja. Also wir haben von der Saison am Start natürlich, war es ein Ziel, irgendwo oben mitzuspielen, aber es war nie der Aufstieg das klare Ziel gewesen. So, wie es dann gelaufen ist, war natürlich super mit der Siegesserie. Deswegen war es für uns so die Krönung, nochmal in der Relegation antreten zu dürfen. Und ich glaube, das hat man dann auch irgendwo gesehen im Hinspiel, fand ich, weil wenn man der BFC gesehen hat, die waren schon sehr verkrampft in der ersten Halbzeit vor allem. Sie haben es versucht, spielerisch zu lösen. Wir waren sofort da. Wir haben ihnen irgendwo den Schneid abgekauft. Wir sind einfach frei auf den Platz raufgegangen. Und ja, das war unser Vorteil in der ersten Halbzeit. Ja,
finde ich spannend, weil klar, hab die Ausgangslage natürlich auch noch im Kopf und ja, klar, irgendwie gefühlt war Dynamo Berlin ein bisschen mehr der Favorit, aber dass man dann sich so ein bisschen tatsächlich auch befreit reingeht, finde ich spannend. Letzte private Frage, abends Comedy-Show oder Konzert, wenn man mal ein bisschen Kultur macht?
Würde ich sagen, aufs Konzert gehen.
Okay. Gibt es eine Richtung, die du gerne hörst?
Tatsächlich sehr, sehr durcheinander gemischt. Ja. Also jetzt keine spezielle Richtung. Also nach dem Sieg höre ich da auch mal gerne in der Kabine Schlager.
Ja.
Ja, vor dem Spiel ist es vielleicht auch mal Scooter, der da ein bisschen anpeitscht.
Ah,
ja,
mach, mach.
Alles durcheinander. Ist jetzt nichts, wo ich im Favoriten habe.
Letzte Frage der Schnellfragerunde und der regelmäßige Hörer oder die regelmäßige Hörerin kennt sie. Welchen Sportler oder welche Sportlerin? Egal welche Sportart, darf auch schon verstorben sein oder noch lebendig, würdest du gerne mal treffen?
Ja, ich wusste, dass die Frage kommt, deswegen habe ich mich da auch so ein bisschen drauf vorbereitet und überlegt. Tatsächlich ist mir erst gar nicht so viel eingefallen, aber dann habe ich mich erinnert an die Biografie, die ich gelesen habe von Zlatan Ibrahimovic.
Okay.
Auch wenn wir jetzt, glaube ich, vom Typen, wie er und ich bin, glaube ich, komplett unterschiedlich sind, aber da auch in die Richtung Sergio Ramos, dass er ja sehr, sehr viel erarbeitet hat in seinem Leben, sehr klein angefangen und was er dann alles erreicht hat, ja, das ist dann schon beeindruckend auch und ja, dieses Buch hat mich dann auch einfach gefesselt von seiner Art, seiner Persönlichkeit, wo man dann auch, denke ich, ein paar Sachen auch mitnehmen kann, wie man ja im Fußball-Business zu sein hat oder wie man da sehr gut durchkommt.
Ja, interessant. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine, das höre ich auch das zweite Mal hier. Ich glaube, irgendjemand hat den schon mal genannt, aber er hat es nicht so ausgeführt. Ich glaube, es war auch nur eine Zweitwahl. Aber kann ich gerade nicht zuordnen. Aber ja, vielleicht muss ich das selber auch mal lesen. Scheint ja doch gut zu sein.
Nee, das ist so, als Sportler würde ich da schon mal mit ihm ein bisschen austauschen. Als Trainer wäre da schon auch Jürgen Klopp.
Ja.
Habe ich, glaube ich, auch schon mal, wenn ich mich nicht täusche.
Also, das weiß ich nicht, aber Jürgen Klopp wird ja sehr häufig genannt, wenn man über Trainer spricht. Von daher wäre es nicht überraschend.
Nee, das stimmt.
Ja.
Halt einfach, ja, wie er es schafft, so jedes Jahr seine Mannschaft so anzupacken, so zum, ja, ich glaube, man muss gar nicht motivieren sagen, aber dass er es schafft, jedes Mal den Verein so weit nach oben zu führen, dass kein Absturz stattfindet, sondern die sind permanent on fire und ja, welche Taktiken er da anwendet.
Ja, ich glaube auch, ich weiß es jetzt nicht, aber wahrscheinlich einer der ganz, ganz wenigen Trainer, der in drei Vereinen hintereinander so lange gearbeitet hat und so lange Erfolg hatte. Ne?
Also ja.
Die ständigen Fluktuationen betreffen ja eigentlich auch große Trainer, ihn eigentlich nicht so. Ne?
Naja, er durfte selber entscheiden, wann er aufhören möchte.
Das stimmt, stimmt. Hast du recht. Ja, glaube ich. In Dortmund hat er selber entschieden, in Mainz wahrscheinlich auch, ne?
Ja, hast du recht. Rüber gewechselt.
Ja, und wenn wir wechseln zu deiner eigenen Laufbahn, dann ist natürlich Hamburg das ganz große Thema. Ich glaube, angefangen bist du in Blankenese, bei so quasi deinem Heimatverein.
Ja.
Wie hieß der?
TuS Comet Blankenese.
Okay, du bist dann aber schon als sehr kleiner Junge erstmal zu St. Pauli gewechselt, glaube ich, ne?
Nee, das tatsächlich nicht richtig, weil in der Kicker steht das tatsächlich so.
Ja, aber ich muss mich aufs Internet berufen.
Ja,
jetzt dafür bist du hier, damit ich lernen kann.
Nee, das meine ich gar nicht in deine Richtung, sondern im Kicker steht's falsch. Ich bin dann, das war mein erster Verein, bin dann nicht zu St. Pauli gewechselt, sondern zu SV Halstenbek-Rehling.
Ah ja, okay.
Weil ja, mein Bruder hat da auch gespielt, die waren relativ erfolgreich und so war ich öfters auch mal da und bin dann den Weg da von Blankenese zu Rehling gewechselt.
Und von da aus dann direkt zum HSV oder war dann noch St. Pauli dazwischen?
Nee, St. Pauli war nicht. Ich bin dann erstmal zum Niendorfer TSV. Ach,
da kommen ganz neue Vereine.
ganz neue Infos ans Licht. Nee, und von da aus bin ich dann in der U12 zum HSV gewechselt.
Genau, also 2008 zum HSV stimmt, ja, weil das ist ja richtig. Quasi so dann die ganz große Etappe 2008 bis 2017, also 9 Jahre beim HSV gespielt. Quasi dann also die komplette Jugendabteilung des HSV durchlaufen, inklusive dann 1 Jahr noch im Herrenbereich bei der zweiten gespielt, ne?
Ja, genau.
Ja, wenn man so ein ganzes Jugendfußballerleben bei so einem großen Verein bestreitet, kriegt man wahrscheinlich auch schon so ein bisschen mit von der großen Welt, ne? Nebenan, sozusagen auf den Trainingsplätzen oder im Stadion. Wie sehr prägt einen dann das, dass man ja so einen großen Verein vor der Haustür hat, und ist es dann auch wirklich dein Lieblingsverein, weil du jetzt am Anfang gesagt hast, HSV ist mein Verein, aber es kann ja auch nur sein, dass es für mich die Heimat und deswegen mein Verein ist.
Nee, tatsächlich auch mein Lieblingsverein. Ja, ja. Ja, wie gesagt, auch am Anfang schon die 9 Jahre, die machen was mit einem, was man alles erlebt hat. Ja, es war schon eine lange, aber auch aufregende Zeit, natürlich auch anstrengend, muss man auch sagen. Ist nicht so, dass man wenn du mit 11 Jahren ins Nachwuchsleistungszentrum gehst und auch schon 4-mal die Woche Training hast, geht auch so ein bisschen die Jugend verloren, muss man irgendwo auch sagen. Man gibt sich dem Fußball hin, aber es ist natürlich auch was Schönes, weil es für ihn man das Hobby war, ist, aber trotzdem ist dann mal, keine Ahnung, ist mal eine Jugenddisco gewesen, dann bist du nicht anwesend, sondern bist auf dem Fußballplatz aktiv.
Ja.
Und ja, deswegen ist es auch schon, sag ich mal, irgendwo eine Hingabe, die man dann, oder eine Entscheidung trifft, was möchte man machen? Möchtest du jetzt Freizeit haben? Möchtest du das machen? Dann hab mich dann für den Fußball entschieden.
Dann bist du wahrscheinlich, so kenne ich es zumindest hier aus der Bremer Region, wenn man in der Jugend beim Verein spielt, wahrscheinlich auch regelmäßig am Wochenende dann im Stadion gewesen, irgendwie mit der Mannschaft, mit irgendwie Mannschaftstickets oder sowas, oder gab es das beim HSV nicht?
Doch, gab es tatsächlich auch, aber es gab immer ab der U14, U15, dass du dann Balljungs warst im Stadion.
Ah ja, okay.
So, und da habe ich mich dann natürlich jedes Mal gemeldet, um dann
clever.
Live dabei zu sein. Und ja, später natürlich hast du dann, wenn du ein Stadion wollen würdest, kannst du immer eine Karte bekommen.
Wobei, wenn du sagst U14, U15, da fingen meiner Rechnung nach auch schon langsam so die schwereren Jahre des HSV an, ne? In denen es schon gegen den Abstieg ging mehrmals, ne?
Also, ja. Also die glorreichen Jahre habe ich nicht an der Seitenlinie erlebt.
Bist du schuld?
Wenn man das so sehen würde, vielleicht den Ball zu langsam eingeworfen manchmal, kann sein.
Ich habe auch festgestellt, das wollte ich eigentlich nicht sagen, aber 2017 hast du den HSV verlassen und 1 Jahr später ist dann der erste Abstieg des Vereins passiert. Also irgendwie ist, da gibt's da, vielleicht hast du da die Finger im Spiel. Hast du in deiner Jugend auch einen großen Trainer aus der Vergangenheit gehabt? Also so einen, der, es ist ja häufig so, dass Bundesligaspieler dann in der Jugendabteilung oder so als Trainer fungieren. Kannst du uns da was berichten?
Ja, also in der A-Jugend hatte ich Otto Ado.
Ja.
Lange, 2 Jahre lang. Das war, glaube ich, der mit Thorsten Jutt. Da hatte ich natürlich nur 17.
Ja.
Ja, und sonst waren es immer 2 Jahre von U12 bis U13 immer weit. Aber manchmal war es dann auch ab U16, glaube ich, jedes Jahr gewechselt bis auf die U19. Dann war wieder 2 Jahre Otto Ado.
Ah ja, okay. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil jedes Jahr gewechselt. Das ist wahrscheinlich in der Jugendabteilung normal, aber wenn ich den HSV höre und jedes Mal den Trainer gewechselt, muss ich irgendwie automatisch an die Profis denken. Du bist dann 2017 für 1 Jahr zum Lüneburger SK gewechselt, weil es, glaube ich, es war dann dein erstes Herrenjahr halt beim HSV 2, gab zu wenig Einsatzzeiten, so wie ich das rausgegoogelt habe. Es waren 6 Einsätze in der Regionalliga Nord und du wolltest natürlich als junger Spieler spielen.
Ja, so kann man es sagen. Am Anfang habe ich tatsächlich, kommst aus dem Jugendbereich hoch in den Herrenbereich, es war noch U23, das heißt nicht wie dieses Jahr U21, wo nur die Jungen spielen, sondern es waren dann auch immer ein paar Ältere dabei. Anfangs habe ich tatsächlich dann die 6 Einsätze gemacht, lief ja ein paar Spiele, natürlich haben wir vom Ergebnis her nicht das erzielt, dann kommt natürlich auch ein bisschen Druck auf, sodass du dann wechselst. ja, und deswegen für mich war es Priorität, ich will Fußball spielen, deswegen spiele ich auch und habe mich dann entschieden, ja, den Verein zu verlassen, um da meine Perspektive im Spiel fortzusetzen.
Ein Jahr Lüneburg und dann, und da muss ich ja jetzt, ich dachte ja für die Vorbereitung, dass du schon mal am Anfang beim FC St. Pauli gespielt hast. Nach dem Jahr Lüneburg dann ein Jahr FC St. Pauli 2.
Ja.
Wie konntest du das denn machen, muss ich jetzt fragen, als HSV-Junge?
Das stimmt natürlich. Nee, also ich habe durch Yannick natürlich, der lange auch bei St. Pauli dann gespielt hat, verfolgt man natürlich auch St. Pauli etwas mit. Habe dann, ja, als das Angebot kam oder die Anfrage kam vom FC St. Pauli, ja, wenn du erstmal aus dem NLZ kommst, in der U23 gespielt hast, das nicht ganz gepackt hast in der U23, bis dann zum Lüneburger SK, wo du dann erstmal von den Bedingungen erstmal natürlich ganz wieder zurückfährst, um dann nochmal wieder diesen Schritt zu gehen, ja, Professionalität, zweimal am Tag trainieren, wieder deutlich professioneller alles leben. Das war also das, was ich unbedingt nochmal wollte. Auch ja, wenn, sag ich mal, die U23 beim HSV dann für mich am Ende kein so schönes Erlebnis war, trotzdem nochmal für eine U23 entschieden. Das war so der Gedanke, warum ich mich dann tatsächlich nochmal auch für die U23 und auch für St. Pauli entschieden habe.
Kurze Werbepause.
Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Trump was a failure on healthcare.
Hundreds of thousands of black Americans lost healthcare insurance. That is outrageous.
And if he's president again, he would cancel insurance for millions more of us.
We cannot go back. President Biden and Vice President Harris have lowered healthcare premiums and expanded coverage for black families. They also capped the price of insulin at $35. Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden, candidate for president, and I approve this message.
Paid for by Biden for President.
Life needs more Cedar Point, and that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple launch vertical speedway. It's all yours for just 3 payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.
Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Weil du es gerade angesprochen hast, das ist ja auch heute noch so, die Unterschiede in den Trainingsbedingungen und der Professionalität zwischen, sag ich mal so, normalen Regionalligamannschaften wie damals Lüneburg, inzwischen sind sie natürlich nicht mehr, aber so ja Mannschaften aus dem Mittelfeld, die halt eben nicht Bundesliga-Reserven sind und dann zu einer U23 bzw. U21 HSV St. Pauli sind extrem, oder? Also,
ja, da kommst du erstmal vom HSV, wo du natürlich super Plätze hast, alles gemacht wird. Ja. Man kann sagen, man wird alles abgenommen. Kommst du dann zum Lüneburger SK und es ist erstens Abendstraining, ich glaube 18 Uhr, fährst du immer eine Stunde hin. Aber dann, ja, sind natürlich Sachen waren auch gemacht, klar, aber es ist vom Platz her, vom Flutlicht her, von den Gegebenheiten, es gab keinen Kraftraum an sich. Videoanalyse war auch irgendwie auf dem Beamer, glaube ich, irgendwo schnell runtergehangen in einem im Container. Ja, das sind halt alles andere Bedingungen, als wenn man es erwartet. Aber es war auch eine sehr, sehr schöne Zeit, weil man da, glaube ich, mitbekommt, was es heißt, wirklich hart zu arbeiten für den Fußball und nicht alles zu bekommen. So, da musst du selber nochmal, vielleicht die Schritte nochmal selber im Kopf gehen, zu sagen, okay, es ist nicht alles normal, was bei den großen NLZs und den großen Vereinen gemacht wird, sondern es ist alles, irgendjemand macht das für dich. So. Und da kommst du dann beim Lüneburger SK, hast du das dann live mitgesehen, sozusagen.
Ja, ja, das finde ich wirklich teilweise echt interessant und bemerkenswert, diese Unterschiede. Ich muss da auch so ein bisschen automatisch hier an unsere Nachbarn vom SSV Jeddelo denken.
Ja.
Wo ich früher selbst mal ein Jahr gespielt habe, als die noch nicht so hoch waren. Und da sind halt Trainingsbedingungen, wenn ich jetzt das mit dem vergleiche, was dann bei solchen Vereinen möglich ist, wie dem HSV, St. Pauli etc. Das ist halt dann irgendwie krass, dass die beiden zusammen in einer Liga spielen. Aber das das steht auf einem anderen Blatt. Du hast deinen Bruder Yannick schon 2-3 Mal angesprochen. Wir müssen ein bisschen über deine Familie reden, bevor wir zum VfB kommen.
Ja.
Also Sportlerfamilie ist noch fast untertrieben bei euch. Sport, Sport, Sport könnte man sagen. Dein Vater, Henrik, hat früher selbst Fußball gespielt, Torwart und ist inzwischen Sportjournalist beim NDR. Das heißt also mega drin im Thema. Deine Mutter hat Judo gemacht, du hast mir glaube ich erzählt, richtig gut, ne?
Ja, den schwarzen Gurt hat sie gemacht. Ihre Familie war eine Judo-Familie. Mhm. Ihre Bruder, glaube ich, auch Judo gemacht. So kam dann alles, wurde dann weitergegeben.
Deine Schwester spielt selbst aktiv Handball, ne? Und dann haben wir halt deinen Bruder Yannick, gegen den du letzte Saison noch zweimal gespielt hast. Damals bei 1860 München, ist inzwischen jetzt beim FC Ingolstadt, ne? Weiterhin in der dritten Liga unterwegs. Mit dem ich letzte Saison auch ein Interview führen durfte. Und da hat er natürlich auch ein bisschen aus der Familie erzählt.
Ich hoffe nur Gutes.
Ja, doch, ich würde sagen, er hat sich sehr salomonisch geäußert. Er hat irgendwas von schon einer harmonischen Brüderbeziehung, in der es immer mal Reibereien natürlich gibt, aber einer ganz normalen Brüderbeziehung erzählt. Und hat natürlich auch erzählt, dass ihr im Garten oder mit Freunden regelmäßig gekickt hat. Hatte denn der kleine Leon, weil du bist nun mal kleiner, gegen den großen Yannick überhaupt entwicklungsmäßig eine Chance, wenn man hier gegeneinander gespielt hat? In dem Alter sind ja 2,5, 3 Jahre schon noch ein Unterschied, ne?
Das stimmt, aber ich habe es ja clever gemacht. Ich habe mich mit ihm in ein Team gestellt.
Ah.
So haben wir zusammen gegen die anderen gespielt auf dem Platz. Meistens war es dann tatsächlich an der Ostsee, wo wir Ferien gemacht haben und befreundete Familien auch da waren. So haben wir es dann abends immer zum Fußballspielen getroffen. Ja, so hat natürlich super Spaß gemacht.
Das heißt, so häufig dieses 1-gegen-1 mal ein bisschen kicken, das gab es jetzt nicht so häufig.
Nee, also, da liegen jetzt nicht meine Spezialitäten drin.
Hätte ja sein können. Er hat mir natürlich damals erzählt, das bleibt dann nicht aus. Ihr tauscht euch natürlich schon auch regelmäßig über Fußball aus. Auch wenn es letzte Saison war, ich muss einmal, wie speziell war das, zweimal gegen ihn in einer Liga im Profifußball zu spielen? Ich glaube, wahrscheinlich komplette Familie bei beiden Spielen anwesend, tipp ich mal.
Ja, also klar, im Grünwalder Stadion müsste, glaube ich, der dritte Spieltag gewesen sein.
Ja, war ganz am Anfang.
Ganz am Anfang.
Gerade nochmal nachgeguckt, kurz vorher war das 5:0 gegen Meppen unter der Woche.
Ja.
Im Landespokal, ja.
Ja. Genau, stimmt. Und dann sind wir angereist mit dem 5:0 im Rücken. War natürlich auch selbstbewusst, weil die ersten Spiele waren auch nicht so schlecht gewesen von der Leistung her, vom Ergebnis natürlich nicht ganz, wie wir es uns erwünscht haben.
Ich glaube, ich muss einmal einhaken, weil du gerade gerätselt hast. Nee, es muss sogar, weil ich habe es nachgelesen, muss der zweite Spieltag sogar gewesen sein. Und die Ergebnisse waren nämlich, es war ein 1-1 gegen Meppen in der Liga und ein 5:0 im Landespokal. Und dann ging es, glaube ich, schon zu 1860 München, wenn ich
weiß. Ach so, ich hätte jetzt gedacht, dass wir noch, wen hatten wir denn? Saarbrücken, wir hatten Elversberg, als wir Elversberg noch davor hatten. Wir hatten in der englischen Woche. Mit Halle davor. Nee, aber das kann doch gut sein.
Ich würde darauf schwören, aber ich will dich nicht verbessern. Aber ihr hattet ja auf jeden Fall ersten Spieltag Meppen, definitiv, Heimspiel. Ja,
kann gut sein.
Und ich meine, dann kam ja das erste Auswärtsspiel, das war 1860. Und dann kam nämlich dann den Mittwoch danach Elversberg und danach dann Halle.
Ja. Nee, aber auf jeden Fall vor 15.000, dann war das im Grünwalder Stadion. Das ist natürlich immer eine schöne Atmosphäre. Familie war im Stadion. Besonders ist es für die 90 Minuten natürlich nicht. Wir haben, glaube ich, auf einer komplett anderen Seite gespielt. Er hat Rechtsverteidiger gespielt, ich habe Rechtsverteidiger gespielt. So sind wir, glaube ich, nur einmal, glaube ich, bei einer Ecke ins Duell gekommen.
Ja.
So war es dann eigentlich ein normales Spiel, muss man auch sagen. Natürlich war es drumherum irgendwo in den Medien präsent, aber schaltet es dann schon ab in den 90 Minuten.
Was er allerdings natürlich im Gespräch mit mir nicht sagen konnte, ist, dass er bis jetzt gegen dich noch nicht verloren hat. Beziehungsweise ich glaube, er meinte sogar, er hat immer gewonnen, was sich dann allerdings im Rückspiel ja geändert hat.
Ja, ich glaube, die Statistik ist nicht so gut auf meiner Seite.
Sorry, dass ich das sage, ich bin schon ruhig.
Nee, ich hatte überlegt, ob zwischenzeitlich nochmal ein Unentschieden da war, aber ich glaube, wir haben immer knapp verloren und jetzt,
also zumindest Spiel, dann das Rückspiel mit den zwei späten Toren zum 2-2 war ja zumindest eine kleine Retourkutsche dann hier im Marschwegstadion. Ja. Ja, wir wollen natürlich über den VfB, über die aktuelle Situation sprechen. Wir haben ganz kurz jetzt drüber gesprochen, gestern 3-1 gewonnen in Kiel. Für mich am Bildschirm war das so ein bisschen Kategorie Arbeitssieg. Wie fühlte sich das für dich auf dem Platz an? mit Verlaub, schön war es nicht immer anzuschauen, zumindest am Bildschirm. Es ging auch teilweise hoch und weit, aber ich meine, am Ende stehen die 3 Punkte.
Ja, natürlich. Muss man das, wenn man sich jetzt mal die vergangenen Spiele anschaut, da haben wir es teilweise sehr gut auch hinten rausgespielt, viele Chancen auch kreiert gehabt. Jetzt haben wir nach, ich würde mal sagen, 15, 20 Minuten gemerkt, okay, der Platz ist sehr eng, wir kommen nicht in die Räume, die wir bespielen wollen. Dann haben wir uns entschieden, ja, bevor wir irgendwie nochmal ein Gegentor kassieren, es war ja auch ein paar Mal Sachen rausgespielt schon mal in der Vergangenheit, wo wir ein Gegentor kassiert haben, haben wir uns dann dafür entschieden, mal die auf den zweiten Ball zu gehen, etwas längere Bälle zu spielen, ja, auch mal ergebnisorientiert versuchen, einfach mal die zweiten Bälle, um dann schnell nach vorne zu kontern. War nicht der schönste Fußball, klar, aber es war einfach, ja, Ergebnis erfolgreich, würde ich sagen.
Ich wollte gerade sagen, dafür kann man dann umso schöner feiern nach den 90 Minuten. Eine Frage, die sich aufdrängt, wenn man so ein bisschen eure Auswärtsspiele sieht, ist, warum ihr euch auswärts oft so schwer tut. Mir fällt das extrem auf, weil ich irgendwie immer die Eindrücke aus dem Marschwegstadion habe, wo ihr oft sehr dominant spielt, auch wenn ihr jetzt das letzte Heimspiel gegen Drochtersen war mal, ja, würde ich sagen, eher eine Ausnahme, vor allen Dingen, wenn man die erste halbe Stunde sieht. Ja. Da seid ihr wirklich immer im Ballbesitz dominant, da geht's dann immer eher um Chancenverwertung oder kommt der letzte Pass an etc. Auswärts ist das dann oft echt sehr, sehr ausgeglichen und es geht um Kleinigkeiten. Ja, woran liegt das?
Das ist eine gute Frage. Die Frage haben wir uns, glaube ich, in den Analysen oder Ansprachen auch selber schon gestellt. Was ist der Unterschied zwischen Auswärtsspiel und Heimspiel? Sehr, sehr schwierig zu beantworten. Es könnten Kleinigkeiten sein, wie die Zuschauer, die im Marschwegstadion anwesend sind, du kennst den Platz, du kennst die Verhältnisse, aber wie gesagt, am Ende zählt es irgendwo auch immer mit der Einstellung, wie wir da reingehen, mit der Mentalität. Das ist erstmal die Basis und ja, ich weiß, kann ja auch nicht sagen, ob es jetzt ein Unterschied ist zwischen Heim- und Auswärtsspiel, ja, was ja natürlich nicht sein darf und sollte. Aber das sind vielleicht Kleinigkeiten mit den Fans im eigenen Stadion, nochmal was anderes als auswärts.
Yes. Fällt euch oder es ist offensichtlich auch irgendwie im Vergleich schwieriger, so das eigene Spiel aufzuziehen auf einem fremden Platz. Du sagst jetzt, Kiel war ein sehr kleiner Platz dann im Vergleich. Es sind natürlich dann auch immer andere Bedingungen. Ne?
Ja, klar, du hast tatsächlich auch andere Bälle in anderen Stadien, auf anderen Plätzen. Das sind aber alles Kleinigkeiten und kann aber auch keine Ausrede sein, weil am Ende spielen beide auf dem Platz, beide mit dem gleichen Ball am Ende, auch wenn das anders ist als im Heimspiel. Aber ich glaube, genau warum wir auswärts nicht die Punkte erzielen, die wir uns erhoffen, bleibt noch ein kleines Rätsel.
Der Sieg war jetzt, glaube ich, nach den 2 Niederlagen zuvor schon nochmal mit Blick auf den Endsport für euch, würde ich jetzt mal behaupten, wichtig, dass man jetzt mal wieder ein positiveres Gefühl bekommt. Man muss ja ehrlich sagen, es geht jetzt nur noch um die Platzierung. Ne? Also der Rückstand nach vorne ist zu groß. Ich persönlich, aber du darfst mir da gerne widersprechen, hatte in der ersten halben Stunde gegen Drochtersen das erste Mal den Eindruck, dass so ein bisschen die Luft raus ist, vielleicht der falsche Eindruck, aber Ausdruck, aber ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass ihr euch, ja, dass ihr nicht so griffig, nicht so giftig wart, wie ihr sonst in Heimspielen oder so dominant in Heimspielen wart. Wird das schwer sein jetzt die letzten Wochen, da so die Motivation zu halten, oder ist das ein Eindruck von außen, der völliger Quatsch ist und als Sportler ist man immer heiß?
Ja, ich war ja selber gelb gesperrt gegen Drochtersen, so hat man den Blick dann auch mal von der Tribüne runter. Ich würde es nicht sagen, dass es an der Einstellung gefehlt hat, sodass die Luft raus ist. Es war natürlich so, dass wir uns selber dann wieder die Murmel ins Tor gelegt haben.
Das kommt natürlich dazu.
In der 6. Minute, wo du dann erstmal mit einem Rückstand reingehst, dann war es ja, da haben wir das 1-1 gemacht. Nee, 2-0, genau. Ja, war das 2-0, wo wir, ja, wenn man die Gegentore alle ansieht, ist das alles viel zu einfach. Man ist nicht richtig rein, man kommt schnell in Rückstand, machen dann das 2-1. Genau, dann die angesprochene Schiedsrichterentscheidung.
Ja, hatten wir im Vorgespräch kurz noch mal drüber gesprochen. Ja,
auch da stand es 2-1. Wir haben dann, finde ich, schon auch nach dem 2-0 aktiv im Fußball gespielt, versucht dann schnell irgendwie auch den Anschluss zu bekommen. Ja, dann kriegen wir die rote Karte, oder doch, das ist ein Assel, die rote Karte nicht. Elfmeter weiß ich nicht, glaube, wäre Freistoß gewesen, aber du hast nochmal 60 Minuten, in Überzahl, um das Spiel zu drehen, mindestens einen Punkt mitzunehmen. Und dann kriegst du wieder so ein Murmeltor hinten rein, wo ein Abpraller und nur noch einschieben musst. Ne?
Ja, ja. Wie setzt man sich jetzt noch Ziele, also für den Rest der Saison? Sagt man, wir wollen noch Fünfter, Vierter, was weiß ich werden? Setzt man sich solche Ziele gar nicht? Spricht man einfach wirklich nur über den Klassiker von Spiel zu Spiel? Oder sagt man schon noch so, also ich kann mir vorstellen, weiß ich nicht, ne? Meisterkampf erledigt, so Leute, so und so sieht die Tabelle aus. Wir sind ambitioniert, wir wollen noch Dritter werden, keine Ahnung. Oder geht man da wirklich nur von Spiel zu Spiel ran?
Als Sportler ist es, glaube ich, immer, dass du ein Maximum erreichen willst, was du noch schaffen kannst in den letzten Spielen. Am Ende weiß man nie, was noch passiert. Fußball, es kann am 18. sein, okay, du holst die restlichen Punkte, gewinnst da alles, auf einmal bist du irgendwie 3-4 Spieltage vor Schluss doch nochmal da, weil andere Mannschaften nicht die Lizenz erhalten haben, etc. So musst du dann irgendwie immer gewappnet sein und bis es halt nicht mehr rechnerisch möglich ist, musst du alles versuchen reinzuhauen. Natürlich die Floskel Spiel zu Spiel habe ich auch angewendet nach dem Teutonia-Spiel, weil es dann, ich finde, es ist immer, du hast gewonnen, nach dem Norderstedt-Spiel, das nächste Spiel war Teutonia, du hast gewonnen, aber dieser Sieg gegen Norderstedt bringt dir dann nicht viel, wenn du das nächste Spiel dann gegen Teutonia irgendwo verlierst, wo wir nochmal richtig rankommen hätten können. Deswegen ist, je weiter das Ende weg ist, schaut man von Spiel zu Spiel und jetzt musst du einfach auch einfach weitermachen. Also die nächsten müssen jetzt noch 9 Spiele sein.
Ja, ja.
Schauen, dass wir da möglichst alles gewinnen, muss man ja auch so sagen, um irgendwie noch eine Chance mitzunehmen.
Wie sehr nervt dich das, dass ihr die ganze Saison durch den Fehlstart quasi so ein bisschen hinter der Musik hinterhergerannt seid und nie so ganz unmittelbar den Kontakt zur Tabellenspitze hattet?
Ja, natürlich nervt das einen sehr. Wir haben uns das alle anders vorgestellt, nach den ersten 10 Spielen woanders zu stehen. Da stellt man sich natürlich auch die Frage, wie konnte das passieren? Wieso ist sowas passiert? Auch wenn man jetzt die anderen Absteiger mal anschaut aus den verschiedensten Ligen. Beispiel Schalke 04, die immer noch unten in der Tabelle rumkrebsen. Deswegen ist es sehr, sehr ärgerlich, weil man, ich glaube, wenn es jetzt in der Crunch-Time ist, April, dann willst du nochmal ganz oben dabei sein, um richtig im Titelrennen dabei zu sein. Jetzt bist du ein bisschen hinten dran, hast die Chance, wenn du jetzt deine Spiele weiterhin ziehst, nochmal irgendwie vielleicht ranzukommen. Aber das ist halt, du willst halt irgendwie immer unter Spannung sein, so wie es im Aufstiegsjahr war, glaube ich, wo wir bis den letzten 2 Spielen oben dabei waren, und dann ist es nochmal ein ganz anderes Level oder Motivation, würde ich gar nicht sagen, aber es kribbelt einfach anders, wenn du dann in Spielen gehst.
Wenn wir über dich persönlich ein bisschen sprechen, 22 Spiele, 1 Tor, 2 Vorlagen. Nimmt man sich als Verteidiger eigentlich vor, auch ein bisschen torgefährlicher zu werden? Oder ist es nun mal einfach nicht, natürlich ist es nicht deine Aufgabe grundsätzlich, aber es gibt ja auch Verteidiger, die schießen so 4-5 Tore mal in der Saison, wenn es gut läuft.
Das ist richtig, ja. Das ist ein Ziel, was ich mir auf jeden Fall stecke. Eigentlich immer, jetzt ist immer pro Saison eigentlich 1 Tor.
Ja.
Aber bei Standards auf jeden Fall. Ich bin immer mit vorne, da muss schon mal 1-2 mehr bei rumkommen, muss man auch klar sagen.
Ist das eine Sache von Timing oder musst du noch am Kopfball arbeiten? Weil eigentlich musst du defensiv nicht am Kopfball arbeiten, das sehe ich.
Ja, es ist tatsächlich ein Unterschied zwischen defensiv und offensiv Kopfball. Ob es am Timing liegt, klar, versucht man ab und zu mal zu sehen, wie so in der Bundesliga die Mauer, von wo sie einstarten, um was abzuschauen. Deswegen hoffe ich, dass ich da in nächster Zeit nochmal einen einsenke.
Oder braucht ihr einen Standardtrainer? Den habe ich jetzt, seit 2 Tagen habe ich das Wort Standardtrainer immer im Kopf, nachdem Deutschland da im Länderspiel gegen Frankreich nach 8 Sekunden dank der Standardtrainer es wirklich eine schöne Variante gehabt hat.
Ja. Nee, also wir haben ja eigentlich immer auch 1-2 Varianten, wie wir es kurz ausspielen oder nicht, wo die Bälle an sich hinkommen sollen. Deswegen sind wir da eigentlich immer ganz gut vorbereitet, muss man auch sagen.
Du hast extra gerade nochmal nachgeguckt, 1916 Minuten auf dem Platz gestanden in dieser Saison. Mhm. Platz 1, Glückwunsch dazu in der Mannschaft.
Danke.
Nein, ich rede schon wieder Quatsch. Nicht ganz Platz 1, einer ist vor dir. Glaubst du, du weißt, wer es ist?
Platz zwei. Ich hätte jetzt an Nico gedacht.
Ich wusste, dass du das sagst, aber es ist nicht mehr. Er war es nämlich, als er bei uns hier in der Podcast-Folge war. Da war er vorne, aber er hat ja jetzt, weiß nicht, 2-3 Spiele verpasst. Es ist tatsächlich einer vorbeigezogen. Ich habe mir das heute Morgen angeguckt, wo ich natürlich weiß, dass er viel spielt, aber ich war ein bisschen überrascht oder ich habe es irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt.
Schwere. War da jetzt auf dem Platz am Wochenende?
Ja. Er kann sich ja kaum leisten, nicht auf dem Platz zu sein, wenn er vor dir ist.
Wenn ich Nico nehme, dann...
Du hast ja fast alles gespielt, jetzt halt Gelbsperre, fehlen natürlich 90 Minuten.
Markus, das hat am Anfang gefehlt, der wird es auch nicht sein.
Kann dir ja jetzt auch noch einen Tipp geben.
Karma Krasnici?
Der Tipp war jetzt Mittelfeld.
Du musst als nächstes kommen.
Genau. Ja, ich hätte es natürlich nicht gedacht, dass Karma da doch noch ein Stück vorne ist, aber ich glaube, du hast wie gesagt 1916, er ist jetzt sogar bei der 2000-Minuten-Marke.
Ja, Glückwunsch an Karma.
Müsst ihr nochmal auswürfeln. Ich glaube, Karma hat auch 4 gelbe Karten, kann das sein? Vielleicht kommst du nochmal ran.
Nein, ich habe ja schon 5.
Ja, Karma hat 4, das heißt, er könnte noch mal ein Spiel verpassen, du kannst ihn nochmal überholen. Nein. Ist natürlich nur ein relativ unwichtiges Detail, aber spricht natürlich dafür, du bist Leistungsträger, du bist Stammspieler, du bist inzwischen Co-Kapitän?
Ja, also kann man, nee, eigentlich nicht, weil wir haben eine Rangfolge auch, wenn die verletzt sind, natürlich, dann springe ich ein.
Patrick Möschel ist Kapitän, wer kommt danach in der
Also eigentlich Marcel Appia, dann Patrick Möschel und Christopher Buchtmann.
Ah ja, okay.
Und ja, die waren jetzt in den letzten...
Ich habe das im Kopf, weil du letztens irgendwann warst du auf jeden Fall Kapitän, als Patrick Möschel gefehlt hat und dann noch jemand.
Wenn die nicht auf dem Platz stehen, einer von den dreien, dann übernehme ich das.
Liegt natürlich auch daran, dass du jetzt, wenn du die Saison beendet hast, bist du 5 Jahre beim VfB, bist hier absolut angekommen, fühlst dich wahrscheinlich heimisch in Oldenburg, behaupte ich jetzt mal, auch wenn die Heimat natürlich Hamburg ist, aber wenn man hier 5 Jahre war, dann glaube ich, ist man hier schon irgendwo auch zu Hause und dein Vertrag, und das dürfte ja jeden VfB-Fan freuen, läuft auch noch über die Saison hinaus bis 2025. Kann im Fußball alles passieren? Sehen wir dich denn nächstes Jahr auch noch in Oldenburg?
Das denke ich, ja. Also ich gehe auf jeden Fall von aus.
Das wollen wir doch hören. Was spricht denn grundsätzlich eigentlich so für den VfB? Warum bist du gerne hier?
Man muss das alles mal ein bisschen auch in die Vergangenheit zurücknehmen.
Gerne.
Ich bin gestartet hier 2019. Hab dann mir, glaube ich, nach 8 Spieltagen eine schwere Verletzung zugezogen mit einem Schien- und Wadenbeinbruch. Hab dann 6 Monate ausgesetzt. Hab da aber auch vom Verein immer sehr, sehr viel Unterstützung bekommen. Das heißt Wertschätzung auch. Dann ging es weiter, war ich wieder fit. Dann kam die Corona-Pandemie, wo ich eigentlich wieder einsteigen wollte.
Ja.
Und dann war es so, dann haben wir 8 Spiele gespielt, dann war es wieder Corona-Pandemie, dann ist ja Havese aufgestiegen. Und dann war ein Zeitpunkt, wo es dann irgendwo auch gesagt haben, okay, hier entwickelt sich was, hier die Verantwortlichen wollen auch hier etwas entwickeln. Das mag ich einfach, etwas Kleines groß zu machen etc.
Mhm.
Weil ich bin... Man kann es ja sagen, vielleicht so ein Projektmensch, wo ich dann gerne die Sachen auch mit vorantreibe, wenn ich merke, die Verantwortlichen oder die Mannschaft etc., die wollen weiter sich entwickeln, die wollen professioneller werden, was dann auch alles so eingetreten ist in der ersten Saison. Und dann in der Aufstiegssaison war es natürlich dann irgendwo die Krönung, muss man sagen, was dann die Entwicklung des Vereins auch angeht. Wenn man bedenkt, dass wir, glaube ich, vor 2021 oder 1920 irgendwo auf jeden Fall vor 1000 Zuschauern gespielt haben.
Ja.
Wenn man jetzt denkt, bei strömenden Regen habe ich, glaube ich, waren 2400 da. Bei schönem Wetter kommen manchmal auch an die 3 etc. Das sind schon Zahlen, wo man auch die Entwicklung klar sehen kann. Und die Entwicklung macht mich dann auch irgendwo froh, weil man irgendwo auch den Beitrag dazu leistet als Mannschaft natürlich, was jetzt auch alles, glaube ich, im nächsten Monat hoffentlich positiv entschieden wird, die weitere Entwicklung.
Du kannst den weiteren Verlauf unseres Gesprächs sehr gut antizipieren.
Nee, aber deswegen war es hier, hat sich von Jahr zu Jahr professionalisiert und ja, diesen Weg bin ich einfach gerne mitgegangen.
Ja, also was du gerade angesprochen hast, ist tatsächlich ja, ein faktischer Unterschied, den ihr als Mannschaft irgendwo erreicht habt, dass ihr zwar jetzt nach dem Abstieg wieder in der Regionalliga Nord spielt, wie es vorher der Fall war, aber eben tatsächlich, wie du sagst, mit einem Schnitt, wenn wir jetzt mal Meppen ausnehmen, ist der Schnitt wahrscheinlich irgendwo bei 2500 Zuschauern. Meppen ist natürlich dann die Spitze nach oben, aber das sind mehr als doppelt so viel, wie es halt vorher war. Und das ist eine Leistung, auf die man auch ein bisschen stolz sein kann, wenn man dazu beigetragen hat, ne?
Ja, natürlich sieht man das, macht einen auch irgendwo stolz, froh, Teil davon gewesen oder zu sein. An sich muss man das aber auch bedenken, wenn man jetzt den Schnitt in Meppen sieht, finde ich, wenn man dann das Stadion anspricht, ist ja nochmal ein ganz andere Atmosphäre in dem Stadion, weil es einfach enger dran ist. Wenn wir das neue Stadion bekommen sollten, wird es hier auch nochmal mit den Zuschauerzahlen deutlich hochgehen, weil die Stimmung, Atmosphäre in einem engen Hexenkessel einfach nochmal anders ist als in einem Marschwegstadion, wo noch die Tatanbahn drum ist und auch kein Dach über dem Kopf ist.
Jetzt lenkst du das Gespräch wirklich in die Richtung, jetzt kann ich nicht mehr widerstehen. Wenn es denn kommen würde, Klammer auf, nur nochmal zur Information, am 15. April fällt jetzt die endgültige Entscheidung. Da stimmt der Rat der Stadt Oldenburg ab, ob ein neues Stadion in Oldenburg gebaut werden soll oder nicht. Und es sieht gut aus. Du wärst 2027 30. Da soll das Stadion fertig sein. Wie hört sich das denn an, da noch drin zu spielen? Oder ist dir das, wenn du sagst, du bist ein Projektmensch und ich meine, du bist jetzt 5 Jahre hier, mit 30 behaupte ich jetzt mal, wirst du noch Fußball spielen? Natürlich weiß man da noch nicht wo, aber hört sich gut an. Kann man sich mal stecken?
Ja, ist natürlich irgendwo auch so ein, wenn man es Traum sagen kann, wenn man sowas dann bis dahin weiterentwickeln kann. Andererseits ist Fußball auch ein Tagesgeschäft, das muss man auch klar so sagen. Man weiß nicht, was in 3 Jahren passiert. Ja. Gehören auch immer 2 Seiten dazu. Werden wir schauen, was dann in 3 Jahren hier passiert.
Aber das ist doch was. Das ist nicht mehr so weit weg, Leon. Das sind 3 Jahre, wenn du schon 5 Jahre hier warst, das kann man doch mal machen.
Ja, das stimmt. Ich bin nicht abgeneigt.
Okay, das wollen wir doch nochmal hören. Wahrscheinlich bist du auch am 15. April mit Teilen der Mannschaft in der Weser-Ems-Halle, findet ja diesmal die Ratssitzung statt, weil ihr wart bei der letzten Ratssitzung, wart ja auch schon mit großen Teilen vom VfB vor Ort. Ihr wollt euch das wahrscheinlich angucken, ne?
Ich denke, ja. Also wir werden auf jeden Fall vor Ort sein.
Ist das tatsächlich etwas, was dich auch, also womit du dich privat beschäftigst, was du verfolgst, oder ist das einfach ganz automatisch, wenn man halt VfB-Spieler ist? Ich habe nämlich, im Training wird man nicht tagtäglich drüber sprechen, ob es jetzt ein neues Stadion gibt oder nicht, aber jetzt, wo die Entscheidung natürlich naht, wird es wahrscheinlich ja doch ein bisschen mehr thematisiert werden, ne?
Ja, also einerseits ist man klar Spieler, andererseits hat man auch die Interessen außerhalb des Vereins, bei mir vor allem, persönlich auch, schaue ich mir schon mal oder lese ich mir auch mal ab und zu mal ein paar Artikel durch.
Das ist sehr vorbildlich.
Ja, außer NWZ auch.
Okay, Leon,
Nein, aber klar, wenn du 5 Jahre auch hier schon bist, dann verfolgt man das einfach auch mit auch mit dem Umfeld an sich, wo vielleicht noch, was die einen Argumente sind, was die anderen Argumente sind. Um sich dann auch selber irgendwie mal ein Bild zu machen, was jetzt hier gerade Status quo ist.
Jetzt weiß ich nicht, wir kommen in Richtung Ende des Gespräches, ob ich da noch aktuell bin. Du hast auf jeden Fall Sportmanagement studiert. Tust du das eigentlich immer noch oder wie sieht das aus?
Nee, tatsächlich letzten Donnerstag abgeschlossen mit meinem Kolloquium.
Letzten Donnerstag? Ja, Glückwunsch.
Ja, danke.
Da musste ich jetzt, das war nicht besprochen, möchte ich an dieser Stelle definitiv unterstreichen. Ja, war das dann jetzt hier in Oldenburg oder hast du das Fernstudium gemacht?
Habe ich das als Fernstudium gemacht. Ja, und dann irgendwie auch für mich war das nebenbei ein Studium, was ich auf jeden Fall für die Birne machen wollte, um da auch wach zu bleiben, sage ich mal. Und aber auch klar von Elternhaus aus, mach was nebenbei, bau dir ein zweites Standbein auf. Deswegen auch nebenbei, weil Fußball für mich die Nummer eins ist. Mhm. Und dann, wenn ich dann Freizeit habe, habe ich das durchgezogen.
Hast du schon eine Idee, was du denn nach dem Fußball so anstellen möchtest? Oder ist das, ich meine, du bist 27, du wirst noch ein paar Jahre Fußball spielen und du hast jetzt erstmal ein wichtiges Studium dann abgeschlossen. Ist natürlich auch noch ein bisschen hin, aber vielleicht hat man ja gewisse Ziele.
Ich möchte auf jeden Fall im Sportbereich bleiben. Das sind eigentlich so...
Wie verwunderlich bei der
Familie. Ja, das stimmt. Ich bin auch irgendwo ein Projektmensch, dass man sich irgendwo was im Sport erarbeiten, weiterentwickeln, das ist das, was ich gerne mache oder meine Interessen sind. Was dann am Ende für ein Jobangebot bei rumkommt, ist jetzt noch zu früh, aber auf jeden Fall im Sportbereich.
Okay. Leon, das war sehr interessant und das war es eigentlich auch schon für heute. Wir haben schon wieder eine schlanke Fußball-Halbzeit vollgemacht, sehe ich mir auf meinem Zeittableau. Wir sind schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Du hast gut abgeliefert, ja. Vielen Dank auf jeden Fall erstmal, dass du da warst. Wie immer, Leute, gebe ich euch noch einen kurzen Ausblick. Nächstes Wochenende ist für euch wenig überraschend Ostern. Auch Ostermontag, unser klassischer Aufnahmemontag, gehört noch zu den Feiertagen. Deswegen melden wir uns in 2 Wochen wieder. Das heißt, ihr hört uns wieder am Dienstag, dem 9. April. Das ist dann kurz nach dem Heimspiel gegen den Bremer SV. Dienstag, 9. April ist sehr nah schon dran am 15. April. Das heißt, ihr werdet wissen, worüber wir unter anderem auch nochmal einen kurzen sprechen werden und einen Ausblick geben werden. Die besprochene Ratssitzung der Stadt Oldenburg, die glaube ich, wenn wir alle davon ausgehen, dass es wahrscheinlich sportlich nicht mehr so ganz spannend wird, an der Spitze zumindest in dieser Saison definitiv die wichtigste Entscheidung für den VfB dieses Jahres sein wird. Das wird spannend, da werden wir euch natürlich auch mit jede Menge Hintergründen und Stimmen versorgen, wenn es denn dann soweit ist. Ansonsten würden wir uns wie gewohnt freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Auch dürft ihr uns gerne schreiben an red.sport@nwzmedien.de. wenn ihr noch mal eine Idee oder eine Anregung habt. Leon, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht. Wir drücken natürlich weiterhin die Daumen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und hoffen wir dann auf einen positiven Entscheid.
Ich wollte gerade sagen, es war eine Freude und du weißt, dein Auftrag hier aus dem Podcast lautet, es muss noch mindestens ein zweites Saisontor
her. Ja, gebe ich Gas.
Alles klar. Passiert. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, danke.
Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Trump was a failure on healthcare.
Hundreds of thousands of black Americans lost healthcare insurance. That is outrageous.
And if he's president again, he would cancel insurance for millions more of us.
We cannot go back. President Biden and Vice President Harris have lowered healthcare premiums and expanded coverage for black families. They also capped the price of insulin at $35. Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden, candidate for president, and I approve this message.
Paid for by Biden for President.
Life needs more Cedar Point, and that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple launch vertical speedway. It's all yours for just 3 payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.
America's favorite place to watch football is Stadium Swim. Located at the Circa Resort and Casino in Las Vegas, catch all the biggest games at a viewing experience built for sports fans. Chill in one of our 6 pools on 3 different levels for a perfect view of our massive screen. Plenty of seating options from cozy daybeds to private, temperature-controlled cabanas. Stadium Swim. Book your spot today at CircaLasVegas.com.